Schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser neuen Folge vom PostFinanz-Podcast. Mein Name ist Stefan Lendi und heute da reden wir über einen Beruf, der zumindest für eine bestimmte Generation recht verlockend tönt. Über den Beruf vom Influencer oder der Influencerin. Wie kommt man zu diesem Beruf? Ist es überhaupt ein Beruf? Kann man Geld verdienen damit? Und was muss man genau machen, wenn eben die Followerzahlen noch nicht dort sind, wo sie sollten sein? Wie sieht die Realität aus? Heute der Blick hinter Kulissen. Bei mir im Studio ist der Joel Weyer. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Podcast und ist mal etwas Neues. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Aber ich habe auf jeden Fall Bock.
So viel gemacht und so viel erreicht und trotzdem ist es eine neue Erfahrung. Du bist anfangs 20, Psychologiestudent, aber eben hauptberuflich genau. Influencer. Ich habe deine Zahlen mal noch gestalkt vorher auf Instagram. Da folgt dir unter Joel_Weyer. Fast 150'000 Leute auf TikTok unter deinem normalen Tag Joel Weyer 0 oder Joel Weyer 0. Sogar fast 650'000 Leute. Eindrücklich.
Ja, absurd. Also man kann sich das manchmal gar nicht vorstellen, wie viele Menschen das eigentlich sind. Aber ich freue mich natürlich über jeden Einzelnen, der meinen Content konsumiert und Freude daran hat.
Wir fragen nachher noch genauer nach, wer denn die Leute genau sind, die dir folgen. Aber bevor wir tiefer ins Gespräch eintauchen, da hören wir rein, was denn ihr da aussen von Influencerinnen und Influencer haltet. Wir haben konkret nachgefragt, was ihr denkt, was Influencer denn machen, ob das ein richtiger Beruf ist und ob ihr meint, dass man mit Influencer sie richtig viel Geld kann verdienen. Bist du gespannt?
Ja, ich bin mega gespannt, was die Leute sagen haben.
Also, hören wir rein.
Schon noch cool, wenn man jetzt nicht arbeiten müssen und einfach irgendwelche Sachen machen könnte auf dem Internet und mit dem Geld verdienen.
Also, ich finde, ich sehe es nicht als Beruf.
Irgendwelche Videos schneiden oder Ideen sammeln oder ja, draussen etwas machen und sich dabei filmen.
Man verdient schon recht viel Geld für eigentlich oft nicht so viel machen.
Man könnte schon sagen, als Beruf, weil du bist eigentlich selbstständig und verdienst schon selber dein Geld. Also doch, ich würde schon sagen, ist schon ein Beruf.
Ich finde, sie verdienen für das, was sie wirklich machen, verdienen sie zu viel.
Wow, das klingt doch schon sehr, sehr hart. Ah, viel Geld, nicht viel machen. Es ist nicht so anerkannt als Beruf. Also ich finde, es ist kein Beruf, hat jemand gesagt. Mit was wirst du normalerweise konfrontiert, wenn du auf der Straße unterwegs bist?
Also bis jetzt habe ich mit Leuten, die mich erkannt haben, aufgrund von meinem Social Media, eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Also die sind alle immer happy gewesen, dass wir irgendwie haben treffen können. Es hat mal einmal eine Situation gegeben, dort habe ich mal irgendwann um 12 Uhr nachts noch ein Video gefilmt an einer Bushaltestelle. Und dann ist so eine Gruppe von 5 Jungs mit dem Auto vorbeigefahren und haben dann gesehen, wie ich mit dem Ringlicht und mit dem Stativ dort an der Bushaltestelle stehe und irgendwie da meine Moves mache. Und dann haben sie zuerst mal auch alle gelacht, sind dann noch das zweite Mal vorbeigefahren und mal gefragt, was ich da denn so mache. Und dann habe ich eben erzählt, dass ich TikToks mache. Und, haben sie mal gefragt, ja, wie viele Follower hast du denn? Und dann, das Mal sind es irgendwie so 450'000 gewesen oder so. Und, sobald man irgendwie gesagt hat, dass man mit TikTok Geld verdient, dann ist wie so ein bisschen der Respekt da gewesen und es ist nicht mehr so belächelt worden. Und
das aber zuerst mal mit dem Auto vorbeifahren, die Scheibe runterlassen, reklamieren und sagen, ja, wer glaubst du eigentlich, wer das du bist?
Genau.
Also für Follower, jetzt respektieren wir dich. Genau. Also die Follower aber bringen Respekt.
Ja, irgendwo durch schon. Also es wird dann eher ernst genommen, würde ich sagen. Es ist dann wie, also ich kann es auch verstehen, ehrlich gesagt. Ich finde es, in dieser Situation hätte ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen belächelt und ein bisschen cringe gefunden, so, dass jetzt nicht einer auf der Straße steht und irgendwie zur Musik abgeht mit seinem Ringlicht. Ich kann es irgendwo durch absolut verstehen. Aber ich habe es eben spannend gefunden, dass dann auf einmal, wenn man sagt, ja okay, das ist irgendwie mein Beruf und man verdient Geld damit, dann ist so ein bisschen der Respekt da gewesen. Und dann ist auch ein Satz gekommen wie, ey, krass, Alter, geil, machst cooles Zeug so. Und das habe ich spannend gefunden.
Es gibt ja Influencerinnen, die dann eben regelmäßig das Beauty-Produkt in die Kamera heben und das Beauty-Produkt aufs Gesicht schmieren und sagen, das sehe ich schöner, besser, jünger aus. Das ist nicht das, was du machst. Was ist dein nicht. Content?
Mein Content, ich mache eigentlich so kurze Musikvideos, würde ich sagen, so an die 15 Sekunden zu Techno-Remixes, zu Techno-Songs. Das ist so ein bisschen mein Main-Act, vor allem auf dem Main-Account kommt eigentlich nur so Content. Und dann bin ich auch mit meinem Fischauge unterwegs und schaue, dass das Video cool aussieht und dass ich den Vibe, den ich bei dem Song selber verspüre, dass ich den irgendwie auch überbringen kann. Und dann habe ich noch einen zweiten Account, dort mache ich auch so ein bisschen Real-Life-Zeug, wo ich irgendwie mal eine Story erzähle, wie ich an Karneval war oder wo ich mal ein Get Ready with Me mache.
Get Ready, noch schnell die Erklärung für meine Generation, das heisst, wie ich mich am Morgen anziehe, was ich anziehe, sind, ja, welche Kleiderkombis, welche Schuhe.
Genau, einfach so ein Outfit
quasi. Und dann gleich noch ein bisschen. Und noch ein Haarstyling, das natürlich auch dazugehört.
Ja, mehr oder weniger. Genau, das ist so ein bisschen das, was ich mache.
Das Techno-Influencer für dich sind somit Leute interessant, die sagen, ich habe einen lässigen Song, ich habe einen Song produziert und möchte gerne den promoten. Und dann würde ich dir anrufen und sagen, kannst du den Song promoten? Wie geht das genau?
Genau, also so ungefähr sieht es eigentlich aus. Ich werde meistens zuerst mal auf Instagram angeschrieben, wo mir Leute ihre Songs schicken, also so DJs und Producer. Und dann leite ich es dann immer weiter auf meine Mail zu meinem Management. Und dann ist eigentlich immer die Anfrage, hey, wir möchten gerne ein Video haben zu dem und dem Song. Der wird am Freitag released. Was wollen wir haben für ein Video und so weiter. Und dann geht man halt in die Verhandlung und für das werde ich dann schlussendlich auch zahlt. Nicht immer, also wenn jetzt Leute das Gefühl haben, dass das irgendwie bei jedem Video so wäre, das ist vielleicht jedes 15. Video mal oder jedes 20. Video. Und da kommen wir auch in Kontakt mit grossen Labels wie Universal, Sony Music und so. Und das ist schon etwas mega Cooles, weil ich muss eigentlich nichts an meinem Content verändern. Ich muss nicht irgendwie ja die klassische Influencer-Werbung machen, sondern kann einfach meinen Stil, den ich habe, durchziehen und so quasi den Song anpreisen. Und
kannst deinem Stil treu bleiben.
Genau,
so,
genau.
Die Leben drüber. Du hast das Management erwähnt, das heisst, aber die ganzen Verhandlungen führst du nicht selber, sondern du hast jemanden, der das für dich macht.
Genau, also ich habe vor einem Jahr circa, habe ich das erste Mal mit einem Manager zusammengearbeitet. Da bin ich ja sehr am Anfang gewesen, dort habe ich noch irgendwie 60.000 Follower gehabt. Und es hilft schon extrem, weil die haben vor allem Kontakt gut, die wissen, wie das Business läuft. Das Netzwerk ist extrem wichtig in diesem Beruf, also dass du Leute kennst, dass du Ansprechpersonen von verschiedenen Firmen und Marken kennst, damit nachher eben schlussendlich so Deals zustande kommen. Genau.
Wie hat das eigentlich angefangen, wenn wir noch weiter zurückgehen? Du hast gesagt, am Anfang eben, du hast über 60.000 Follower gehabt, dann ist das Management dazugekommen. Wo hast du gemerkt gehabt, dass das, was du machst, Potenzial hat?
Also ich habe, bis ich die 60.000 Follower hatte, dort ist schon irgendwie ein Jahr vergangen. Dort habe ich noch nicht so meinen Stil gefunden gehabt. Dort habe ich so das klassische TikTok gemacht, so, wo man halt so kennt, so die klassischen Trends und so weiter. Und dann habe ich angefangen, so Sounds zusammenschneiden mit meiner Stimme. Dann hat es quasi das Intro gegeben und wo es nachher dann übergeht zu einem Sound, passend zu den Lyrics zum Beispiel. Und dann hat eines Tages hat Manuel Neuer meinen Sound benutzt. Und dort habe ich so gemerkt, alter krass, das ist jetzt schon heftig, weil ich bin grosser Fußballfan, ich habe selber auch Fußball gespielt. Und das ist so ein Moment gewesen, wo ich dachte, krass, das könnte gross werden, das könnte abgehen. Und dann bin ich dann eben irgendwie im Verlauf der Zeit dann auch immer mehr in die Techno-Richtung gegangen, weil es mir einfach selber mega Spass macht und weil ich gemerkt habe, hey, das gefällt auch den Leuten.
Lange jetzt, um deinen Lebensunterhalt verdienen?
Ich finde, es ist schwierig zu sagen, weil es gibt Monate, da kommt kein einziger Rappen rein. Es gibt Monate, da kommen ein paar tausend Franken rein. Also es ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, grundsätzlich als Influencer ist es absolut möglich, von dem zu leben, weil es sind teilweise schon Summen, wo man sich fragt, hey, das ist jetzt unheuer viel so. Ja, also man kann definitiv davon leben.
Man kann davon leben, viel Geld und nicht so viel dafür müssen machen, haben wir vorher gehabt, Voice of the Street. Ist es wirklich so, dass man wenig bis nichts muss machen und sehr viel verdient? Du hast gesagt, eben, das sind höhere Summen. Für dich als junger Mann, als Student sind es höhere Summen.
Absolut.
Wie ist das? Viel Geld für nichts machen?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich sehe es schon ein bisschen ähnlich. Weil ich habe mal als Dialoger gearbeitet gehabt. Also ich will wissen, was das ist.
Das heißt, da sind die bei der Bahnhof stehen, ja, und genau, sagen, haben sie mal an das Tierwohl gedacht und wie geht es alten Menschen und wollen sie nicht etwas spenden?
Genau, das habe ich mal gemacht für 3/4 Jahr und das ist meiner Meinung nach ein sehr harter Job, weil du bist den ganzen Tag, stehst eben am Bahnhof und musst Leute anquatschen.
Was für einen Stundenlohn hast du gerade?
Stundenlohn weiss ich gar nicht mehr, aber dort habe ich am Tag, ich glaube, etwa 200 verdient. Also so, und ich habe aber nur vier Tage die Woche geschafft. Da bin ich Ende Monat, boah, muss ich jetzt ausrechnen, aber ungefähr so
3,5. Also am Tag schaffen 200 Franken, wow. Und wenn heute jemand sagt, würdest du einen Post machen für Universal Music, Sony Music, genau, für 200 Franken, dann würdest du eher sagen, nein, muss nicht sein, oder?
Genau, und da sieht man so ein bisschen den Unterschied. Und da muss ich dieser Person leider Gottes zustimmen. Also ich beziehe es jetzt nur auf meinen Fall. Ich kann da nicht für alle Influencer sprechen. Aber ich bin auch der Meinung, eigentlich ist es ist verdammt viel Geld, das man bekommt für nicht viel tun. Du musst halt ein Quäntchen Glück haben. Du musst wissen, was gut ankommt. Du musst irgendein Talent in Anführungs- und Schlusszeichen haben, um Leute zu unterhalten.
Aber du hast gleich 650'000 Follower aufgebaut auf TikTok. Also auch das ist ein Track Record, das musst du zuerst mal gemacht haben, um überhaupt in die Summen reinkommen.
Absolut. Und weil ja auch sehr viele junge Leute möchten Influencer werden, wird die Konkurrenz auch immer grösser. Also es wird immer schwieriger, aus der Masse rauszustechen quasi und es dann wirklich auf ein paar Tausend Follower zu schaffen, auf ein paar Hunderttausend, wird immer schwieriger.
Das ist nicht etwas, was jeder einfach so kann machen und wo ganz so einfach zu erreichen ist, wie man leider nicht. Sich wünschen.
Es ist leider nicht so einfach. Also jeder kann schaffen, dass man mal ein Video hat, das viral geht und irgendwie 2 Millionen Views hat. Und dann hast du vielleicht durch das Video irgendwie 10'000 Follower mehr. Aber das bringt dir nicht viel, wenn du nicht konstant quasi mit dem Content kannst du Leute unterhalten. Also wenn dann das nächste Video wieder 1000 Views hat, statt 2 Millionen, so, dann es bringt da nicht viel, so kommst du nicht vorwärts. Das heisst, du musst wirklich über einen längeren Zeitraum, fast jeden Tag, aktiv sein, den Leuten von deinem Leben zeigen, von Content produzieren. Also es ist nicht so einfach, wie man sich immer vorstellt. Aber wenn man es mal geschafft hat, dann wird es immer einfacher, damit Geld zu verdienen, so würde ich sagen.
Also wenn du einen bestimmten Track Record einmal hast, das ist ja nicht dein ganzer Lebensinhalt, du studierst noch Psychologie an der
Uni. Ja.
Warum das Psychologiestudium? Warum nicht einfach sagen, ich lasse das sein mit dem Studium, ich gehe jetzt hier über 1 Million verloren, dann ist die Welt in Ordnung, für die nächsten 10, 20, 30 Jahre ist alles gut.
Also warum das Psychologiestudium und nicht etwas anderes? Das hat mehrere Gründe. Mein Vater ist selber in dem Bereich tätig und ich habe auch mit vielen selber schon mit psychischen Krankheiten zu kämpfen gehabt und auch Kollegen von mir. Und da ist das Interesse immer mehr gestiegen, darum habe ich mich für das Studium entschieden. Und wieso ich jetzt nicht einfach mein Studium abbreche und sage, hey, ich bin jetzt Influencer und finde hier damit mein Geld. Es will ja lange. Mir ist selber absolut bewusst, dass das so schnelllebig ist, gerade auf TikTok auch. TikTok ist so eine schnelllebige Plattform. Das kann sein, dass in einem Jahr, dass ich dann schon wieder nicht mehr relevant bin und dann halt keine Anfragen mehr reinkommen. Darum möchte ich ein sicheres Standbein haben und mein Studium auf jeden Fall fertig machen. Und was dann, ja, bis dann passieren wird oder passiert ist, das sieht man dann und dann mal schauen, wie es weitergeht.
Also kann sein, dass eben TikTok mal als Account suspendiert, das haben wir auch schon gesehen vor kurzem, dass das genau, kann passieren. Ja. Also du bist dir sehr bewusst, zum sagen, in einem Jahr ist unter Umständen fertig, ich bin nicht mehr relevant, es interessiert sich keiner mehr für mich, ich verdiene keine Rappen mehr. Macht dir das Angst? Hast du Angst, irgendwo in ein Loch reinzugehen?
Ich sehe es mehr als Motivation, dass ich mich und meinen Content immer muss weiterentwickeln muss. Und immer wieder mal etwas Neues herausfinden. Also das ist ja dann wie deine Aufgabe, dass du quasi über einen längeren Zeitraum auch relevant bleibst und ja, Content produzierst, wo mit der Zeit mitgeht. Und ich sehe das mehr als Herausforderung und so auch als Motivation, weiterzumachen.
Wie geht's dir, wenn du an der Uni in die Studenten, in die Bank hineinschaust, links und rechts im Hörsaal, da hat sehr viele Leute, die wenig Geld haben, die teilweise noch Subventionen bekommen, dass sie überhaupt können studieren können. Andere, die nebenan noch arbeiten, 100%, und irgendwie versuchen, das zu arbeiten. Wie gehst du mit ihnen um? Wie gehen sie mit dir um? Ist der Unterschied spürbar im Alltag?
Nein, überhaupt nicht. Also ich finde auch sowieso, ich habe es früher noch auch immer so, wo ich noch viel weniger Follower hatte, habe ich es mir immer mega krass und boah, ey, irgendwann so viele Follower zu haben, das muss doch so geil sein. Aber schlussendlich, wenn man jetzt mal an dem Punkt ist, es verändert an dir selber eigentlich nicht viel. Also man gewöhnt sich so schnell daran, so ist es jetzt in meinem Fall, ich kann auch da nicht für alle sprechen, aber man gewöhnt sich so schnell an das, die Millionen Views auf meinem TikTok, die geben mir nicht mehr die Freude, wie noch vor einem Jahr, wo die Millionen Views so, boah, krass, Alter, 1 Million Menschen haben das gesehen. Jetzt ist so, ja, geil, okay, 1 Million Menschen haben das gesehen, weiter zum nächsten, und das nächste Video soll auch wieder gut ankommen.
Es gibt gewisse Routinen auch in dem Beruf.
Absolut, also man gewöhnt sich daran. Ich glaube, das ist auch in jedem Beruf so, dass man sich irgendwann nach dem 5. Champions League-Titel freust du dich nicht mehr gleich wie beim ersten. So.
Alles, was du jetzt schilderst, du bist sehr, sehr geerdet, sehr stabil. Das heißt, du weißt, was gewisse Risiken sind. Du weißt, wie mit denen umgehen. Du hast zusätzlich die Normalität, Stabilität, die du dir suchst über das Psychologiestudium. Siehst du andere Influencerinnen und Influencer, die diese Stabilität nicht haben? Wo, glaube ich, wo du auch sagst, die brauchst du sehr.
Boah, das ist eine mega schwierige Frage. Also ich habe natürlich auch schon mit anderen Influencern und Influencerinnen zu tun gehabt und immer wieder Events gesehen und so weiter und verstehe mich auch mit vielen gut, gerade aus der Schweiz. Aber man hätte jetzt erstens noch nicht so gut kennengelernt, dass ich jetzt die Frage irgendwie könnte für andere beantworten. Und andererseits, also alle Influencer, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die sind hinter der Kulisse, hinter ihrem TikTok-Account, alles mega liebe Menschen. Das sind nicht irgendwelche Arschlöcher, die das Gefühl haben, dass die Nase dort oben ist. Gibt's natürlich schon auch.
Aber du sagst, sind hinter dem TikTok-Account sehr liebe Menschen. Also, es gibt einen Unterschied von dem, was man von sich selber zeigt, auf TikTok, in den sozialen Medien, versus die Realität, die eben auch noch da ist. Mhm.
Nein, ich würde es mehr so sagen, dass, man hat ja manchmal das Gefühl, okay, auf TikTok sind das so liebe Menschen und da ist alles schön und gut und wird nur die gute Seite gezeigt, dass man dann das Gefühl hat, okay, die sind vielleicht dann im echten Leben gar nicht so. Und das habe ich wie können für mich widerlegen quasi. Also ich habe die Leute, die ich auf TikTok gesehen habe, die ich cool gefunden habe, die ich als nette, offene Menschen gesehen habe, kennengelernt und das hat sich bestätigt.
Aber das sind sie auch wirklich im normalen Leben?
Genau, absolut. Also das, ja... Viele von denen, alle von denen eigentlich, die ich kennengelernt habe, sind mega liebe Menschen.
Zeigt mir die gleichen Seiten, also jetzt nicht eben nett sein oder weniger nett sein, sondern die gleichen Seiten von sich, von der Persönlichkeit, wo ja doch auch sehr breit ist, wo das grosse Spektrum da ist. Zeigst du all diese Seiten von dir, all deine Interessen, all deine Emotionen in den sozialen Medien? Oder gibt es da Bereiche, wo du sagst, dass von dem gibt es eher mehr oder es wird anders selektiert?
Nein, absolut nicht. Also ich glaube, das ist auch bei jedem Influencer so, dass man zeigt halt weniger die Momente, wo es einem schlecht geht, die Momente, wo man irgendwie am Brüllen ist oder mit sich selber zu kämpfen hat, mit seinem Studium zu kämpfen hat, mit der Familie, was auch immer. Ich glaube, jeder Mensch hat Probleme und auf Social Media bin ich auch der Meinung, zeigt man die zu wenig und ich wahrscheinlich auch, also da nehme ich mich selber auch mit ins Boot. Also das darf man nie vergessen, wenn man die schöne Welt von der Influencer sieht auf seinem Handy, dass da dahinter absolut genauso Probleme stecken wie einem selber auch. So, das darf man nie vergessen.
Also alle anderen Emotionen sind logischerweise auch vorhanden.
Ja, natürlich.
Du sagst, man darf es nie vergessen, dir ist es sehr bewusst. Gibt es Generationen, gibt es Menschen, gibt es Konsumentinnen, Konsumenten, Follower, denen das nicht im gleichen Maß bewusst ist, zu wenig bewusst ist?
Definitiv. Also ich studiere ja auch Psychologie und darum ist das auch ein Thema, mit dem ich mich schon beschäftigt habe, so, was das ganze Social Media macht mit so jungen Leuten. Und es ist teilweise sehr, sehr ungesund, für so junge Menschen, die dann eben nur das heitere Leben sehen und die sieht so gut aus und so weiter. Man lässt sich halt beeinflussen von dem, weil es einfach Alltag ist, dass man auf Social Media unterwegs ist. Und das kann sehr, sehr gefährlich sein, gerade für junge Menschen.
Was heisst das konkret? Wenn du sagst, ungesund oder kann sogar gefährlich sein, was heisst das konkret aus deiner Perspektive?
Also ich kenne es von mir selber so. Ich habe zum Beispiel als Jugendlicher habe ich so ein bisschen Akne gehabt. Und ich habe immer zu einem Kollegen, der halt keine Akne hatte und eine mega reine Haut hatte, so ein bisschen raufgeschaut und habe immer gefragt, ey, wieso habe ich die hure Pickel und er nicht? Und dort ist halt Social Media noch nicht so Alltag wie heute. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein 14-jähriger Ich mit dieser Akne auf Social Media unterwegs ist und jeden Tag Menschen sieht, die keine Akne haben und perfekte Haut haben und perfekte Lashes und einen schönen Körper und whatever, dann hat mich das wahrscheinlich auch abgezogen und an mir selber zweifeln lassen. Und darum glaube ich, kann es ein sehr, sehr grosses Problem werden. Und darum bin ich auch froh, dass ich so einen Content mache, wie ich mache, weil es bei mir nicht darum geht, wie ich aussehe oder whatever. So klar, mein Style muss auch irgendwie zu den Videos passen und zu der Musik, aber in erster Linie geht es bei meinen Videos darum, dass ich den Menschen einen guten Vibe kann vermitteln kann. Und es ist auch die Rückmeldung, die ich sehr, sehr oft bekomme, hey, für 15 Sekunden, ich schaue dein Video und ich bin einfach happy und vergesse mal schnell alles, was um mich herum ist und ich habe Bock, das Leben in die Hand zu nehmen und wieder mal Party machen und Spass haben. Leben, so.
Jetzt gibt es ja die ganzen Kooperationen auch mit Brands und du bist jetzt aber nicht der, der sagt, ich habe jetzt da noch irgendwie eine spezielle Anti-Age-Lotion oder Gesichtscreme oder sonst irgendetwas oder ein Haargel, wo ich mir jetzt in die Haare schmiere und sage, wie das funktioniert und das Produkt testen. Wie konkret schaffst du, wenn jetzt jemand mit einem Produkt kommt, also nicht mit einem Song, wie du es vorher gesagt hast, und sagt, da haben wir beispielsweise ein Shampoo, das lässig wäre, du hast coole Haare, gute Frisur, mach mir eine Promo für das Shampoo. Gehst du dann auch her und sagst, hey, ich habe jetzt das Shampoo getestet und ich habe wunderschöne Haare dank dem Shampoo. Oder wie funktioniert das bei dir?
So hätte ich es früher noch gemacht, wahrscheinlich. Ich habe da selber für mich so einen Weg gefunden. Mir ist in erster Linie immer mega wichtig, dass ich meinen Style kann weiterführen in den Videos und mich da nicht irgendwie muss mega verstellen.
Also es bleibt bei Techno-Musik und Dance-Moves?
Genau, wenn möglich. Also das ist immer so der erste Punkt in der Verhandlung. Hey, ist es möglich? Wie frei ist der Joel in seinem Video? Muss er da so eine klassische Influencer-Werbung machen? Oder kann er mit dem spielen und das irgendwie so einbauen, dass es für ihn cool ist, für seine Zuschauer cool ist und dass es halt in den Stil reinpasst. Ist manchmal nicht so einfach. Gerade jetzt das Beispiel, wie du gesagt hast, Shampoo, da muss man sich dann wirklich etwas überlegen.
Hast du schon mal gehabt, dass du mit dem Shampoo etwas machst? Oder mit Guetzli? Oder was gibt's da alles?
Schon mal in die Richtung. Also zum Beispiel für Oreo habe ich eine Werbung gemacht. Und dann habe ich mir auch überlegt, okay, wie kann ich das irgendwie cool mit einem Sound verbinden? Trotzdem ist noch nicht so Techno mein Content gewesen, sondern einfach auch Deutschrap und alles Mögliche. Und dann habe ich irgendwie in Oreo reingebissen und dann hat es einen Übergang gegeben zum Song von Bones und Jesus, wo es dann geheißen hat, das ist krass, Digga, krass. Oder irgendwie so. Und so probiere ich es dann irgendwie cool zu verpacken, dass es meiner Meinung nach sind das auch viel coolere Werbungen oder also mehr Entertainment als jetzt die klassische Influencer-Werbung, weil die gehen mir teilweise auf den Sack. So, die
schauen also wir dann auch einfach es gibt an. Influencer-Content, wo dir als Influencer auf den Sack geht. Das finde ich ja, schon mal,
auf jeden
das
Fall
schon mal gut.
100%.
Aber, eben, das heisst aber wirklich auch, es ist ein grosser Kreativanteil da. Also es ist nicht einfach, genau. Ich habe das Produkt in die Kamera und das ist das, was dich selber auch nervt, sondern wie finde ich die richtige Vibe, die richtige Sound? Wie kann ich es kombinieren, genau. Dass es meinem Stil entspricht und dass es so funktioniert?
Genau. Und trotzdem aber noch, also das einerseits meinem Stil entspricht und trotzdem aber noch auch die Punkte, wo halt die Firma oder die Marke gerne hätte, dass die trotzdem im Video drin sind und gut verpackt sind. So. Aber meistens ist halt auch die Marke und Firmen, die auf mich zukommen, die kennen ja meinen Content und die wollen ja darum auch mich irgendwie als Werbepartner haben, weil sie wissen, was ich ja für Videos mache.
Und weil du aber genau nicht einfach das Produkt in die Kamera hebst und sagst, es ist dann im Fall ein auslässiges
genau,
Produkt.
Genau, das ist so ein bisschen mein USP quasi.
Wie kalkulieren sich Preise eigentlich für die Influencer? Kann ich sagen, ab so und so vielen Leuten auf TikTok gibt es Betrag X und wenn es doppelt so viel sind, dann gibt es den doppelten Betrag? Oder wie funktioniert das ganz genau, das Pricing und die Kalkulation?
Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also es spielen viele, viele Faktoren eine Rolle. Es spielt einerseits eine Rolle, also wenn du zum Beispiel für den Schweizer Marken Werbung machst, wie viele Schweizer Follower hast du, oder sind da alle aus dem Ausland, weil dann ist halt für Schweizer Firmen ja nicht so interessant. Dann spielen die durchschnittlichen Views eine Rolle. Also selbst wenn ich mit meinen 600'000 Follower, wenn ich irgendwann auf einem Video nur noch 1'000 Views habe im Schnitt, dann bringen mir auch die 600'000 Follower nichts, weil dann merkt man, okay, die Leute interessieren sich anscheinend nicht mehr für den Content. Man kann jetzt nicht so auf den Punkt sagen, ab so und so viele Follower bekommt man das und das. Aber auch da gibt es eine mega grosse Range von Influencern. Also ich habe Influencer-Kollegen und Kolleginnen, die eigentlich auch schon sehr, sehr gross sind, aber wo viel weniger verlangen als ich. Da spielt es auch immer eine Rolle, was hast du für das Management, wie außergewöhnlich in dem Sinn ist dein Content. Ich meine, so die klassischen Influencer, Influencerinnen, die man so kennt, die sind relativ schnell ersetzbar, meiner Meinung nach. Also es ist jetzt so, wie ich das gesehen habe. So. Weil die machen ja alle etwas Ähnliches, will ich jetzt mal sagen. Die zeigen dir, wie sie sich schminken, wie sie auf Reisen sind, etc. etc. Und es gibt so viel von denen, dann nimmst du halt der billiger ist. Und darum ist es halt mega schwierig. Und da bin ich auch froh über meinen Content, weil ich halt so ein Alleinstellungsmerkmal habe, dass ich dann halt auch höhere Preise kann verlangen, weil es eben nicht Content ist, wo man so auf jeder zweite Seite von TikTok findet.
Aber das heisst, wenn wir das runterbrechen, das geht ganz einfach im klassischen Marketing, wie dort, geht es darum, zu sagen, was habe ich für eine Zielgruppe, wer erreiche ich, in welchen Markt, in welchen Einkommensklassen, in welchen Regionen, wie lang sind die Leute bei mir, wie sehr interessiert sich. Das sind genau die gleichen Fragen, die wir uns in der Marketingwelt stellen. Und absolut, für dich, Alleinstellungsmerkmal, der USP, wenn das Alleinstellungsmerkmal da ist, dass du eben kreativ etwas machst, wo andere nicht können und du somit weniger gut ersetzbar bist, umso mehr verdienst.
Kann man, also würde ich so zusammenfassen schlussendlich.
Joel, wir nicht nur auf der Straße nachgefragt, was die Leute von Influencerinnen und Influencer halten, sondern auch bei der Tiziana von der Postfinanz und von ihr wollen wissen, warum genau sie dann mit Influencerinnen und Influencer zusammenarbeiten.
Einerseits will die Bank sicher durch so eine Zusammenarbeit die Markenbekanntheit erhöhen. Andererseits erwünscht man sich durch so eine Zusammenarbeit auch, dass man das Vertrauen von potenziellen Kunden gewinnen kann und die Glaubwürdigkeit natürlich steigern. Aber auch die Interaktion. Also durch so eine Zusammenarbeit, die kann dazu beitragen, dass das Publikum oder die Zielgruppe mehr über die Bank weiss und so sich für die Produkte und Dienstleistungen von dieser spezifischen Bank oder jetzt in unserem Fall von PostFinance interessiert. Und das wiederum kann zu einer höheren Interaktion zwischen Bank und Kunden führen. Die Basis ist sicher, dass man klare Ziele definiert. Das heisst, das Unternehmen soll klar definieren, was ist unser Ziel, was wollen wir erreichen, ist es mehr Bekanntheit, sind es höhere Verkaufszahlen oder was steckt da genau dahinter. Wenn es dann zum Auftrag kommt, finde ich wichtig, dass man es auch entsprechend entlöhnt. Das heisst, es sollte das Budget zur Verfügung stehen für so einen Auftrag. Das alles tut man dann noch mit Guidelines visieren. Das heisst, man tut in Guidelines wie den Rahmen vorgeben. Was sind die Erwartungen? Was ist das Ziel? Was ist die Zielgruppe? Was genau wollen wir erreichen? Und dann kann sich dann der Influencer auch ein bisschen daran festhalten. Und das Ganze sollte dann auch vertraglich definiert werden, damit eben beide Parteien wie wissen, was muss ich machen, was wird erwartet, was sind meine Rechte und was sind meine Pflichten. Und das ist eigentlich so die Basis für so eine Zusammenarbeit. Wie so bei allem gibt es auch beim Influencer-Marketing Chancen wie auch Risiken. Ein Vorteil sehe ich sicherlich in der Grösse von Reichweite. Das heisst, Influencerinnen und Influencer eine enorm grosse Anzahl an Follower und Fans auf ihrem Netzwerk. Das heisst, man kann wie die Reichweite aus Unternehmen nutzen, für die Botschaft oder das Produkt zu platzieren. Ein weiterer Aspekt ist die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen. Das heisst, wenn eine bekannte Persönlichkeit ein Produkt oder eine Dienstleistung empfiehlt, hat es viel eine grössere Glaubwürdigkeit und schafft Vertrauen bei den Fans, als wenn wir das als Unternehmen von unserem eigenen Kanal wie publizieren. Und der dritte Vorteil sehe ich wirklich direkt eine Zielgruppenansprache. Das heisst, die Influencerinnen und Influencer können oft gezielt eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, die für das Unternehmen eben relevant ist. Nach den Nachteilen sehe ich sicherlich, dass nicht alles real ist, was scheint. Also ja, da muss man aufpassen, dass man wirklich gute Recherchen macht im Voraus und dort überprüft, was ist real, was ist fake. Nach den Kosten, das kann sehr schnell sehr teuer werden. Die Wirkung ist nicht immer klar. Das heisst, es gibt nicht eine Garantie, dass die Zusammenarbeit tatsächlich zu einem Anstieg vom Umsatz oder vor Bekanntheit führt. Man kann es nicht immer direkt messen. Und halt, ich meine, Influencer sind auch nur Menschen wie wir auch. Das heisst, das Verhalten kann sich ändern während der Zusammenarbeit. Die Influencerinnen oder die Influencer können plötzlich ihre Meinung ändern und das kann sich dann negativ auswirken auf die Zusammenarbeit.
Wir reden oft von Social Media Detox, in der Psychologie auch ein grosses Thema, dass man sagt, weniger Zeit am Handy, weniger Zeit am Bildschirm. Als Influencer kann man dir unterstellen und sagen, du bist von morgen bis zum Abend nur noch in den sozialen Medien unterwegs oder gibt's auch eine Social Media Detox Zeit bei dir?
Die gibt's auf jeden Fall. Also, ich muss schon zugeben, ich bin schon relativ oft am Handy so, einfach auch zum Inspiration für meinen Content finden, oder neue Techno-Remixes. Aber ich bin zum Beispiel jeden Sommer in Frankreich, in der Sommerferien für ungefähr einen Monat. Und, dort hast du nicht gross Internet. Also, wenn, dann zahlst du sehr viel. Und ich bin jedes Mal froh, dass ich dort einfach mal für 4 Wochen.
Dass man das Budget ein bisschen eingeschränkt ist und dort mal entspannen.
Genau, und einfach mal das Handy ein bisschen beiseite legen. Genau, und ich habe es mal abgewöhnt. Früher habe ich noch oft so Videos, also bei Partys und so gefilmt. Das habe ich mal komplett abgewöhnt, weil dann haben auch meine Nicht-Influencer-Kollegen dann gesagt, hey, schön, jetzt leg mal das Handy weg, hör mal auf, filme alles. Jetzt genieß mal den Moment. Und sie haben absolut recht. Und darum mache ich vielleicht mal eine Story oder so kurz in einem Club, aber bin da nicht die ganze Zeit am Filmen.
Aber es gibt so klare Momente, wo du sagst, jetzt bin ich am Produzieren, jetzt mache ich meinen Content oder erfülle die Aufträge, die ich habe. Ja. Und andere Momente, wo du sagst, jetzt bin ich einfach, ich bin am Studieren, ich bin über etwas nachdenken, bin jetzt mal einfach mit der Familie unterwegs.
Genau,
also das gibt es ganz, ganz normale Momente, wo du sagst, gehört das Handy nicht mehr dazu.
Absolut. Ich habe mir sogar, also ich schreibe mir jede Woche einen Wochenplan auf für das Studium, dass ich alles unter einen Hut bekomme. Und auch dort habe ich mir klare Zeiten eingeräumt, wo ich jetzt Zeit habe zum Produzieren. Muss ich dann immer schauen, dass ich selber in den Vibe reinkomme von meinen Videos. Aber meistens klappt das gut.
Joel, ich nehme von dir mit. Wir haben vorher gehört, viel Geld nicht so viel machen. Das heisst, manchmal ist es so. Mhm. Aber es ist doch sehr viel Arbeit auch dahinter. Sehr viel kreative Arbeit dahinter, um dir selber treu zu sein, um authentisch zu bleiben. Ich danke dir herzlich auch für deinen ehrlichen Einblick auch in dein Privatleben, um zu sagen, auch mir geht es manchmal nicht gut. Auch ich habe meine Tiefs. Die zeigt mir vielleicht noch zu wenig in den sozialen Medien.
Ja.
Und wie wichtig das eben auch ist, dass die Gesellschaft eben auch versteht. Man zeigt in den sozialen Medien einen Teil von sich. Und bei dir gibt es Digital Detox, mal an der Party mit Freunden oder dann in der Ferien in Frankreich. Danke für deine Zeit, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich auch da sein konnte. Hat mir sehr viel Spass gemacht. Ich bin auch mega froh, dass ich mal noch kurz zu dem ganzen Podcast-Geschichte, ich mache das mega gerne, ich rede gerne über das, weil das mal etwas anderes ist als die hohen Techno-Videos. Die hohen Techno-Videos, jetzt rede ich so schlecht. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich erzähle sehr gerne von mir und auch mal ein bisschen hinter den Kulissen. Hat sehr, sehr viel Spass gemacht. Danke, dass ich auch noch komme.
Ich freue mich, dass du bei uns reingeschaut hast und die Erfahrung mit uns gemacht hast. Die Aufweich hast. Danke dir herzlich und bis bald.
Bis bald.
Und euch danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser Folge vom PostFinance Podcast. Ich bin der Stefan Lendi. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.